Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Bis Ostern soll alles stehen. Nach Ostern soll dann möglichst schnell der neue Kanzler gewählt werden. Friedrich Merz ist dafür vorgesehen. Doch die Verhandlungen sind ins Stocken geraten. Schwarz und Rot sind sich noch nicht so richtig grün. Bei der Steuerpolitik zum Beispiel, auch bei der Migrationspolitik gibt es Konflikte, wie auch in der Sozialpolitik, Stichwort Bürgergeld. Hinzu kommt die geforderte Disziplin in puncto Kommunikation. Keine Fotos, also auch keine Selfies, keine Pressekonferenzen, so gut wie keine Statements. Das hat weitgehend funktioniert, aber nicht in allen Fällen. Eine Zwischenbilanz von Ann-Kathrin Büsker.
Die Arbeitsgruppen haben abgegeben. Nun liegt es an der Steuerungsgruppe darüber, die Texte nebeneinander zu legen und Streitfragen zu klären.
Es wird jetzt verhandelt in der Hauptverhandlungsgruppe. Das sind diejenigen, die auch sondiert haben. Das sind auf unserer Seite 9 Leute, auf Seiten der Union 10. Aber klar ist, dass die Vorsitzenden der Arbeitsgruppen jederzeit erreichbar und jederzeit verfügbar sein müssen, weil wir natürlich deren Expertise und deren Kompetenz auch brauchen,
mahnte SPD-Co-Chef Lars Klingbeil. Es gebe durchaus noch in einigen Bereichen Klärungsbedarf, das sei aber völlig normal.
Ich will Ihnen sagen, dass ich das auch aus der Erfahrung von 2 Koalitionsverhandlungen in den letzten Jahren für völlig normal halte, dass es an der einen oder anderen Stelle durchaus Unterschiede gibt, dass es auch mal ein bisschen knirscht.
Knirschen soll es etwa in der Arbeitsgruppe Finanzen. Während der Union Steuersenkungen für Unternehmen besonders wichtig sind, um dadurch mehr Freiraum für diese zu schaffen und so Wirtschaftswachstum anzureizen, so die Idee, möchte die SPD besonders Gutverdienende stärker belasten, bei der normalen Einkommensteuer aber durchaus entlasten. So berichten es mehrere Medien. Auch über das sogenannte Ehegattensplitting soll es in der zuständigen Arbeitsgruppe gekracht haben, aber SPD-Co-Chef Klingbeil mahnt:
Der Streit, über den manchmal berichtet wurde, der konnte mir in der Sache gar nicht berichtet werden.
Ich nehme wahr, dass es Schlagzeilen gibt,
kommentierte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann.
Die Dissenspunkte in den Vordergrund schieben, das ist normal, entscheidend ist, was am Ende bei rumkommt.
Und da wolle man sich erstmal gar nicht stressen lassen. Ein neuer Zeitplan werde jetzt erarbeitet. Details werden folgen, so Linnemann.
Es ist klar, dass Klarheit und Gründlichkeit vor Schnelligkeit auf der Tagesordnung steht. Wir lassen uns nicht unter Druck setzen, nicht vom Zeitplan. Von gar nichts.
Wichtiger sei es, einen soliden Koalitionsvertrag zustande zu bringen.
Es kommt jetzt auf den Koalitionsvertrag an. Wenn der nicht stimmt oder der Mantel unten falsch eingeknüpft ist, dann kriegen Sie den oben nicht mehr zu und dann ärgern wir uns 2, 3 Jahre.
Eine Lehre, die SPD-Co-Chef Lars Klingbeil auch aus den Schwierigkeiten der Ampelkoalition mitnimmt.
Für mich ist wichtig, und das will ich hier nochmal betonen, dass alles in diesem Koalitionsvertrag geklärt ist. Das, was uns doch in der jetzigen Regierung auf die Füße gefallen ist, dass man vielleicht manche schönen Sätze formuliert hat im Koalitionsvertrag, aber sie unterschiedlich interpretiert wurden. Und deswegen geht es darum, dass wir gründlich jetzt die Sachen ausdiskutieren, dass wir klar sind in der Frage, wie wird das Land künftig regiert.
Denn klar ist in Koalitionsverhandlungen traditionell, es ist nichts verhandelt, solange nicht alles verhandelt ist.
Ein Bericht von Ann-Kathrin Büsker. Schwierige, stockende Verhandlungen, wir haben es gerade gehört. Dennoch, beide Seiten äußern sich optimistisch, dass das Bündnis zustande kommen wird, dass das Bündnis unbedingt zustande kommen soll. Denn wie lautet die Alternative? Am Telefon ist jetzt der SPD-Politiker Ralf Stegner, der für die AG Innenrecht und Migration mit am Verhandlungstisch sitzt. Er gilt als Linker bei den Sozialdemokraten. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Müller.
Herr Stegner, können Sie die Union jetzt schon viel besser leiden als noch vor 5 Wochen?
Das ist eine gute Frage. Man kennt sich ja schon ziemlich lange. Und für mich ist das die 3. große Koalition auf Bundesebene, die ich mitverhandeln darf. Also das mit dem Leiden, das ist, sortiert sich ja nicht nach Parteien. Aber richtig ist natürlich, wir sind mit gänzlich unterschiedlichen Programmen in den Wahlkampf gegangen. Wir haben hart miteinander Wahlkampf geführt. Und die Wählerinnen und Wähler haben entschieden, was sie entschieden haben, dass wir miteinander zusammenarbeiten müssen. Und insofern ist es professionell und notwendig, dass wir uns verständigen. Dass es bei manchen Themen länger dauert, ist klar. Mhm. Aber die Welt wartet auch nicht auf uns. Wir haben eine schwierige internationale Lage und Deutschland ist das größte Land in Europa. Wir müssen uns schon verständigen und vernünftig verständigen, auch ein bisschen lernen aus dem, was die Ampelkoalition falsch gemacht hat, die permanente Streiterei. Das taugt am Ende nichts, also muss der Vertrag aus.
Sie sagen, Leiden ist da keine politische Kategorie, vielleicht ein bisschen doch. Sie haben sich ja häufig sehr, sehr kritisch gegenüber Friedrich Merz geäußert, dass Sie sich überhaupt vorstellen können, ihn zum Kanzler zu machen, mit dabei zu helfen mit Ihrer Stimme, dass Friedrich Merz Kanzler wird. Wie ist das jetzt mit ihm? Werden Sie da zustimmen, wenn er zur Wahl steht?
am Ende müssen wir einen Vertrag haben. Und wenn wir den haben, der auch vorsieht, wer Kanzler wird, dann stimmt man dem zu. Aber ich hatte ja guten Grund, mich kritisch zu äußern. Das hatte ja damit auch zu tun, dass es diesen Vorgang im Deutschen Bundestag gab, wo gemeinsam mit der AfD abgestimmt worden ist. Und sowas darf sich nicht wiederholen, auch nicht als Drohung. Denn das sind Demokratiefeinde. Und bei allem Unterschied zwischen demokratischen Parteien, die wir haben mögen, da gibt es einen grundsätzlichen Unterschied. Mit Demokratiefeinden macht man keine gemeinsame Sache. Und das war ein Punkt. Das muss ausgeräumt werden. Das ist auch Gegenstand der Gespräche, logischerweise. Jetzt haben die Wählerinnen entschieden, dass es nur eine Möglichkeit gibt, jenseits von einer Koalition mit den Rechten, nämlich eine Koalition von Union und SPD. Und das müssen wir jetzt machen.
Also ausgeräumt ist das für Sie immer noch nicht, obwohl Friedrich Merz sich ganz, ganz häufig dazu hinterher positioniert hat.
Es geht ja nicht ums Reden, sondern es geht ums Handeln. Mhm. Und wir handeln auch einen Vertrag aus und da muss klar geregelt sein, keine gemeinsame Sache mit Demokratiefeinden, niemals, nirgendwo und aus keinem Grund. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir uns da klar sind. Das ist für die SPD auch keine taktische Frage.
Und da steht auch nirgendwo schon festgeschrieben. Würde mich jetzt wundern, dass da jemand widerspricht.
Na, widersprechen tut da niemand, aber wir haben ja den Vorgang erlebt und der hat uns ziemlich schockiert im Bundestag. Aber nochmal, jetzt ist die Wahl gewesen, die Bürgerinnen und Bürger haben entschieden und jetzt müssen wir zusammen was machen. Dazu gehören eben auch Themen, die die Rechtspopulisten groß gemacht haben. Ne? Zum Beispiel das Thema Migration oder das Thema Friedenspolitik, das haben wir ihnen zu doll überlassen. Da müssen wir selber praxistaugliche Antworten finden und zwar solche, die für beide Parteien erträglich sind, sodass wir zurechtkommen miteinander. Am Ende, nach dieser Legislaturperiode, sollte nicht nur Deutschland in einer besseren Lage sein, sondern wenn es geht, auch wir geschafft haben, dass die AfD kleiner geworden ist, am besten wieder rausgeflogen ist.
Sie sagen, Sie müssen da Antworten finden, Migrationspolitik. Sie sitzen da mit am Tisch. Da geht es ja auch vor allem jetzt um Zurückweisungen an der Grenze, direkte Zurückweisungen. Ist jedenfalls jetzt zu lesen, dass es dort große Diskussionen gibt, auch wenn die Nachbarstaaten eben ausdrücklich nicht mitmachen. Große Auseinandersetzung darum. Was dürfen Sie uns verraten, was uns da weiterbringt?
Naja, wir haben uns ja im Sondierungspapier verständigt darauf, dass das in Abstimmung mit den europäischen Nachbarn zu erfolgen hat. Und ich habe Deutsch studiert, das muss man gar nicht, um zu erkennen, dass Abstimmung nur nicht heißen kann, ich trete die Tür an und sage eine halbe Stunde vorher Bescheid.
Also Abstimmung heißt Konsens.
Das heißt jedenfalls, dass man sich verständigt. Es muss nicht unbedingt ein Vertrag sein, wie wir ihn mit der Schweiz haben, aber jedenfalls heißt es nicht einseitiges Vorgehen. Und das ist ja auch klar, die deutsche Sprache ist da eindeutig und das werden wir schon hinkriegen. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die da eine rosa-rote Brille aufhaben. Wir müssen das schon lösen, auch mit der ungeregelten Migration, ja. Aber wir müssen das in einer Form tun, die europäischem Recht entspricht, auch deutschem Verfassungsrecht und die Humanität nicht verletzt. Und das machen wir auch nicht mit und insofern werden wir uns da schon einigen. Da ist der Weg weiter für den einen oder anderen. Notwendig ist es aber, denn dieses Thema ist ja der einzige politische Sauerstoff, den die Rechtsextremisten haben in Deutschland. Das muss man lösen und das werden wir lösen und das können wir auch lösen.
Ist auch wichtig für Sigmar Gabriel, der hat ja gesagt, die SPD-Wählerschaft ist aufgrund der weltfremden Migrationspolitik in Scharen zur AfD übergelaufen. Trifft sie das?
Ach, ich finde solche Einwürfe von der Seitenlinie nicht besonders hilfreich. Als Parteivorsitzender, der früher war, weiß er selbst, dass das solche Ratschläge eher Schläge sind. Klar ist, wir müssen das
Problem lösen. Es geht um die Analyse. Hat er da recht? Weltfremde Migrationspolitik der SPD. Ist das ein Grund gewesen?
Nein, das finde ich nicht. Es gibt sicher welche, die eine rosa-rote Brille aufhaben. Das habe ich ja gesagt. Aber zu glauben, wir könnten uns an einem Schäbigkeitswettbewerb beteiligen, ist falsch. Und wir haben übrigens ein europäisches Asylsystem jetzt endlich verhandelt. Das hat ja Jahre gedauert. Das haben nicht die Konservativen gemacht, sondern die SPD hat das mit herbeigeführt. Und das muss mit Leben erfüllt werden. Und nur wenn wir mit unseren Nachbarn, wir haben ziemlich viele davon, uns einigermaßen vernünftig verständigen, dann klappt das auch.
Aber die Nachbarn scheren sich nicht darum und leiten Flüchtlinge, obwohl sie in diesen Ländern bleiben müssten, weiter nach Deutschland. Was sagen Sie den Nachbarn?
Ich hoffe, dass das umgesetzt wird, was wir jetzt vereinbart haben mit dem GEAS-System in Europa. Und das müssen wir jedenfalls versuchen. Und natürlich müssen wir auch was dafür tun, dass die Fluchtursachen abnehmen. Denn die Menschen machen sich ja auf den Weg, weil es Probleme gibt, die wir zu lösen haben. Es gibt Bürgerkriege, es gibt Umweltzerstörung, gibt vieles in der Welt. Das werden wir nicht alles mit Waffen lösen können, im Gegenteil.
Aber Sie hoffen das, sagen Sie, Stegner, dass das mit Dublin besser funktioniert durch diese neue Regelung, die erschlossen worden ist. In der Praxis hat sich da aber noch nicht viel geändert. Warum ist das so?
Weil das noch nicht eingeführt ist. Das wird ja jetzt erst umgesetzt in nationales Recht. Im Übrigen haben wir manche Dinge, von denen öffentlich geredet wird, längst getan. Also wenn jemand ausreisepflichtig ist und es keine Gründe gibt, die dem entgegenstehen, dann bekommen die schon nicht mehr als das Allernötigste, was das Bundesverfassungsgericht auch gesagt hat. Also ich glaube, wir müssen nicht inhuman sein, sondern wir müssen das vernünftig umsetzen. Das tun wir auch. Und vielleicht auch besser über andere Themen auch noch reden, nicht nur über Migration. Wir haben auch Rente und Miete und Arbeit und all die Dinge, die wichtig für die Menschen in Deutschland sind, und sollten die Debatte vielleicht versuchen, ein bisschen sachlicher zu führen und weniger politisch.
Versuchen wir ja auch. Sie haben aber das Stichwort ja Migration auch selbst genannt, sind ja dort mit am Verhandlungstisch. Das heißt, Sie sind da optimistisch, dass es da zu einer Lösung kommt, in Abstimmung, wie Sie sagen, oder wie es formuliert worden ist, mit den Nachbarstaaten, die nach wie vor, sage ich jetzt noch einmal, also als Frage formuliert, Flüchtlinge einfach so weiterschieben.
Ja, weil das natürlich ein Punkt ist, über den man sich verständigen muss. Aber wir müssen uns über vieles verständigen. Die Trump-Präsidentschaft zwingt uns ja geradezu dazu, dass Europa mehr zusammenhält. Und das ist die Aufgabe, die wir miteinander haben. Und das lösen wir nicht mit Sprüchen, sondern damit, dass wir das faktisch tun. Und manch einer bringt immer auch noch durcheinander, was man in Presseerklärungen schreibt und was in Koalitionsverträgen steht und in Gesetzen. Manches steht schon im Gesetz. Das konnte man dem einen oder anderen dann auch nahebringen.
Warten wir das ab. Vielen Dank bis hierhin. Die konstituierende Sitzung im Bundestag, der neue Bundestag, der heute zusammentrifft gegen 11 Uhr heute Vormittag, wollten wir auch noch kurz besprechen. Ein Punkt, gerade in den ersten ein, zwei Stunden, die Wahl des Präsidiums des Bundestages. Wir haben da schon Personalien gehört. Julia Klöckner beispielsweise von der CDU soll den Chefposten, den Vorsitzenden Posten da übernehmen. AfD, nach wie vor sehr umstritten. Die zweitstärkste Opposition, eine Partei, die ihre Stimmen bei der Bundestagswahl verdoppelt hat und jetzt den Anspruch erhebt, wie auch schon in den vergangenen Jahren, ebenfalls einen Bundestagsvizepräsidenten, Präsidentin zu nominieren. Gerold Otten wird das sein. Er war schon mal Kandidat der AfD, ist abgelehnt worden. Unter den neuen politischen Konstellationen und Voraussetzungen werden Sie, Gerold Otten, Ihre Stimme geben.
Das ist zwar eine geheime Wahl, aber natürlich werde ich das nicht tun, denn ich sage mal, Demokratiefeinde wähle ich nicht. Das Ding heißt übrigens Wahl, nicht notarielle Bestätigung. Die haben das Recht, jemanden vorzuschlagen, und wir haben das Recht, frei, geheim zu wählen, und das tun wir auch. Und Demokratiefeinde werde ich in meinem Leben niemals wählen, weil ich sagen muss, die machen unser Parlament kaputt. Demokratisch gewählt heißt ja noch lange nicht, demokratisch zu sein. Das wissen wir aus unserer Geschichte. Und wenn Sie Leute dort erleben im Bundestag, wie sie gegen Minderheiten hetzen, wie sie gegen Behinderte vorgehen, wie sie die Grundrechte in Frage stellen. Da sitzt jemand in Untersuchungshaft, der die mit daran beteiligt war, von denen zu versuchen, einen Putsch zu organisieren, und all dieses, das ist ein Unglück für Deutschland, und deswegen kann das gar nicht in Frage kommen.
Jeder, der in der AfD ist, Entschuldigung, dass ich da einhake, auch wie Gerold Otten, ist ein Demokratiefeind. Ist das so für Sie?
Sie sind in der Partei, wo Leute wie der Höcke nicht Pförtner sind, sondern zur Führung gehören. Das sind Faschisten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der SPD ist nun die letzte Partei, der man erklären muss, wie man mit Demokratiefeinden umgeht. Man darf niemals zulassen, dass sie Einfluss haben.
Also
niemals.
Sie sagen nicht nur, Björn Höcke ist ein Faschist, was man ja darf nach einem Urteil, sondern die AfD sind alle Faschisten. Haben Sie das gerade gesagt?
Ich habe gesagt, die Partei hat eine Führung, die besteht aus Faschisten und aus Leuten wie dem Höcke. Das muss man niemand erklären, dass das Nazis sind. Und ich kann nur sagen, das ist unsere Verantwortung vor der Geschichte, gerade als Sozialdemokraten. Wir tagen im Otto-Wählsaal, wir wissen, was das heißt, wenn die Demokratie kaputt geht. Und wir haben die Verantwortung, gegenüber unseren Kindern und Enkeln dafür zu sorgen, dass die Demokratie bewahrt wird.
Ist das demokratisch und fair, einen AfD-Kandidaten mit 20% der Stimmen bei der Bundestagswahl wieder abzulehnen?
Schauen Sie, der Punkt ist, eine freie Wahl ist in der Demokratie eine freie Wahl. Niemand kann gezwungen werden, jemanden zu wählen. Das unterscheidet uns übrigens von anderen Systemen. Hätten die was zu sagen, wäre unser eins im Knast. Also insofern muss man dann gar keine Überlegung anstellen. Aber jeder Abgeordnete kann das ja handhaben, wie er möchte. Die Wahl ist geheim. Ich habe Ihnen jetzt mein Geheimnis verraten, wenn Sie so wollen. Ja. Aber ich werde mein Leben niemals in Demokratie feiern.
Und die AfD wird dadurch nicht stärker, dass sie weiterhin isoliert bleibt.
Ob sie da stärker wird oder nicht, aber man kann sich dem doch nicht anpassen. Wir müssen die Probleme lösen, sodass die keinen Sauerstoff kriegen für ihre Stimmenzuwächse, die sie haben. Wir müssen uns dem stellen. Das hat mit Arbeit, mit Rente, mit Miete was zu tun, auch mit Umwelt und Frieden. Das darf man denen nicht überlassen. Die einfachen Inhalte können wir ihnen überlassen, aber die einfache Sprache nicht. Und wir müssen denen mehr Paroli bieten, auch mit der nötigen Härte, die dafür erforderlich ist. Und auch den Schülerinnen und Schülern sagen, wenn ihr solche Leute wählt, gebt ihr nicht denen da oben was mit, sondern ihr schadet euch selbst. Und das müssen wir, glaube ich, alle miteinander tun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da gibt es für Sozialdemokraten keine Kompromisse.
Der SPD-Bundestagspolitiker Ralf Stegner, danke für Ihre Zeit und dass Sie sich heute Morgen mitten in den Verhandlungen gestellt haben hier im Interview. Gerne. Vielen Dank, einen guten Tag.